innerhalb der ersten 5 Jahre sind Kinder nicht in der Lage, Emotionen vorzutäuschen. Und wenn man Kindern aber innerhalb der ersten 5 Jahre sagt, tu nicht so, als wärst du traurig oder du machst es wieder dramatisch oder du übertreibst immer oder so, dann spricht man den Kindern ihre Gefühle ab. Man nimmt sie in ihren Gefühlen nicht wahr. Und was das für einen Effekt darauf hat, wie man in seinem Leben als Erwachsener, welche Verbindung man zu Emotionen hat und zu sich selbst hat. Es ist der 24. November und das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. In guter alter Tradition habe ich mich mit meinem Freund und Mitgründer von WeVolve, Dr. Nico Rönpagel, zum Check-in verabredet, um darüber zu sprechen, was uns gerade privat und beruflich so beschäftigt. In den ersten 20 Minuten sprechen wir vor allem über Nikos Erfahrungen beim Dark Retreat. Dieses Mal hat er sich für 2 Wochen in einer komplett abgedunkelten Wohnung in Frankreich eingemietet, um dort in Stille zu sitzen und zu meditieren. Im weiteren Verlauf der Folge sprechen wir darüber, was uns gerade frustriert und was uns motiviert. Wir sprechen über den Einfluss unserer Erfahrungen als Kind auf unser Leben heute und darüber, warum Heilung ein individuelles Thema ist und nicht jede Medizin für jeden und jede die richtige ist. Gegen Ende der Folge erzähle ich Nico von meiner Erfahrung damit, eine Achtsamkeitsübung mit MitarbeiterInnen einer Fabrik auszuprobieren. Die Folge ist alles in allem sehr entspannt geworden und immer mal wieder kamen auch unsere inneren Kinder zum Vorschein. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Der Mann unter der Decke.
Ja.
Nico, mein Lieber, wie kommst du an? Wie geht's dir?
Ich bin heute in einem richtigen Labermodus. Ich glaube, du darfst mich bremsen. und auch in einem sehr lustigen Modus. Und vielleicht möchtest du mich da auch bremsen zwischendurch. Ja, wir haben, meine Freundin und ich haben bis eben gerade spät gefrühstückt, Mittag gegessen, wie auch immer, kombiniert. Es ist 3:30 nachmittags. Und am Tisch haben wir wie Comedy-Show so Physik-Nachricht mit Dr. Rönpagel gemacht. Von Fraktalen zu schwarzen Löchern zu Zehndimensionalität in der String-Theorie zu Big Bang. Und und sie wird wahrscheinlich ein Instagram-Account für mich aufmachen. Mhm. Ich habe ja all das nicht. Wow. Anonym großer natürlich Moment. Nicht unter meinem Namen, wo nur rumgelabert drin ist, was sich aber, glaube ich, richtig fundiert anhört und teilweise natürlich auch ist. Also ich komme in diesem Modus an, des ernsthaften, teilweise zumindest Rumlaberns über Physik und die Welt und das menschliche Dasein und Big Bang, also das, was wirklich wichtig ist in unserem Day-to-Day. Wie kommst du an?
Ich erahne gerade einen Spin-off unseres Podcasts, Rönpagels Theorien. Finde ich einen guten Titel, kam mir gerade spontan.
Was heißt hier Theorien?
Ich glaube, ich check mal lieber ein, bevor wir schon in das erste Thema reinsteigen. Wie komme ich heute an? Ich komme auf der einen Seite ein bisschen matschig an. Ich habe, jetzt sehe ich dich gerade nicht mehr, weil du ja total unter dieser Decke eingepackt bist, damit dein Sound gut ist. Aber ich sehe vor mir einfach nur so einen großen roten Flecken. Genau, ich habe richtig, richtig schlecht geschlafen die letzten Nächte, auch heute. Und merke, dass ich den ganzen Tag immer so ein bisschen bräsig bin. Und gleichzeitig bin ich total pumped, total energetisiert. Ich war heute Mittag im Fitnessstudio. Und habe zum ersten Mal wieder ein bisschen mehr Oberkörper trainiert. Ich habe ja 3 Monate
pumped schon. Im wahrsten Sinne pumped, des Wortes. Richtig.
Ich habe ja seit 3 Monaten beidseitig Tennisarm. Und das war jetzt das erste Mal. Ich habe das Gefühl, es wird wieder besser die letzten Wochen. Das erste Mal, dass ich ganz vorsichtig auch ein bisschen trainiert habe, was man auch machen soll. Nice. Da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen zu, aber es hat sich tatsächlich gut angefühlt.
Unterschiedliche Theorien.
Genau. Und ansonsten habe ich gerade das Gefühl, dass gerade ganz viel passiert, dass gerade ganz viel Energie nicht nur aus mir rauskommt, sondern auch wieder reinkommt. Kundinnen melden sich, Kolleginnen sind aktiv, Ideen kommen auf und da ist gerade ganz viel in Bewegung und das finde ich großartig. Das fühlt sich gut an. Ja, und Nico, deine,
mit dieser Energie, ja.
Ja, ich wollte nur sagen, deine Lustigkeit und dein Redesinn ist auf jeden Fall willkommen. Und der darf auch gerne seinen Raum hier finden.
Danke, danke. Ich bin beruhigt. Zu der Energie, die kommt, manchmal aus dem Nichts, die wir auch nicht unbedingt kontrollieren können. Ne? Es war jetzt am Montag diese Woche, wo ich verschlafen habe. Mhm. Ja. Und wo auf einmal um 10 Uhr mein Telefon geklingelt hat auf dem Flur. Und es ruft mich ja sonst niemand an. Mhm. Wir haben ja sozusagen hier unsere rote Linie, unser Privattelefon. Und ich wusste sofort, oh, das Weekly um 10 Uhr. Ich habe verschlafen. Mhm. Und auf dem Weg, ich bin sofort aus dem Bett gesprungen, ich habe es ja noch mit dem 5., 6. Klingeln an geschafft, wusste ich sofort, du bist das. Und der nächste Impuls, und das jetzt zur Energie, war, wow, ich habe total Lust. Mhm. Ich habe total Lust, jetzt vor den Computer zu gehen. Ich habe total Lust, mit dir einzuchecken, die Woche zu planen, in die Woche zu gehen, zu arbeiten. Und normalerweise morgens nehme ich mir schon Zeit, erstmal so eine halbe Stunde, ne, mit Zähneputzen, Tee und dann meine Stunde Meditation und dann fange ich so an. Und das war interessant zu beobachten, dass meine Stimme gesagt hat, nicht, boah, krass, nee, ich habe verschlafen, boah, ich jetzt gleich am Computer, sondern die gesagt hat, jo, geil, okay, da habe ich Lust zu. Ja, und das kann manchmal auch genau umgekehrt sein. Also so eine intrinsische Energie oder was auch immer das ist, kommt, geht, ist nicht vorhersehbar, ja, unkontrollierbar manchmal. Ja.
Das stimmt.
Das fiel mir gerade nur ein zu der Energie, weil das hat schon nachgehallt in mir. Und das ist einfach so ein Gefühl gewesen, was ich dann natürlich auch anzapfen kann. Wo kam diese Motivation her? Was ist der Kern von Wollen? Was ist der Kern von Lust?
Ja, da kann ich auch richtig gut anknüpfen. Ich habe die letzten Wochen so ein bisschen so ein Tief gehabt, was mein Buch angeht. Ich habe mich immer wieder drangesetzt und geschrieben, aber es hat sich irgendwie so gewollt und nicht gekonnt, so gezwungen angefühlt. Und dann habe ich vor, ich glaube, 2 Wochen wurde ich eingeladen in den Podcast von unserer Freundin Jasmin Chiara Bauer, den ich auch in den Shownotes verlinke. Mindbird heißt der. Und sie hat einfach mich, wie in einem Podcast üblich, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde interviewt und mir Fragen gestellt. Und während ich die Fragen beantwortet habe, habe ich mir selbst zugehört. Und da ist diese Energie wiedergekommen, so dieses Mojo, diese Lust. Und habe ich einfach wieder gemerkt, warum ich das Ganze eigentlich mache, wofür ich das eigentlich schreibe. Und habe mich quasi mir selbst eine Motivationsrede gegeben. Und das war richtig schön. Ich kam da so aus diesem Gespräch strahlend raus und dachte so, yes, jetzt habe ich wieder Bock, das Buch zu schreiben. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das mache. Und das war auch so, ich habe vorher nicht gesehen, warum es nicht kam und in dem Moment auch nicht gesehen, warum es jetzt so plötzlich kommt. Also genau wie du beschreibst, ne, so diese Lust war dann noch einmal wieder da. So mein ganzer Körper hat gesagt, hell yeah, das machen wir.
Ja.
Ja. Nico, wir haben das letzte Mal vor 3 Monaten ein Check-in gemacht, im Ende August. Jetzt haben wir Ende November, glaube ich. Es fühlt sich schon so weihnachtlich an, so seitdem es geschneit hat am Wochenende.
Ja.
Und wir haben uns heute kein Thema vorgenommen. Obwohl wir das eigentlich ganz, ganz gut fanden die letzten Male und wollen einfach mal ganz spontan einchecken. Und es ist einfach richtig viel passiert in den letzten 3 Monaten. Vor allen Dingen ist bei dir auch richtig viel passiert. Ich erinnere mich an eine Phase, wo du jeden Tag einen Workshop gegeben hast und durch Deutschland gereist bist. Ich erinnere mich an eine Phase, wo du bei deiner Family warst und versucht hast, Urlaub zu machen und mal so richtig rauszukommen. Und dann erinnere ich mich an deinen Dark Retreat, was du gemacht hast.
Yes.
2 Wochen im Dunkeln sitzen. Was von all den Sachen ist gerade noch präsent? Wo hast du Lust, drüber zu sprechen?
Also ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu dunkel ist für den Einstieg. Aber über das Dark Retreat erzähle ich gern ein paar Dinge. Mhm. Also ich war ja vor 1,5 Jahren schon mal in so einem Dark Retreat und wir haben einen Podcast dazu gemacht. Ich vermute aber, dass einige der HörerInnen nicht den anderen Podcast gehört haben.
Ja.
Insofern reflektiere ich da gerne noch mal ein bisschen Teile. Was ist denn überhaupt so ein Dark Retreat?
Und es war ja wahrscheinlich auch ganz anders als das erste, ne?
Es war ganz anders.
Ja. Dann hau mal raus. Ich bin gespannt.
Also erstmal zum Setup. Was ist ein Dark Retreat? Ja. Ein Dark Retreat bedeutet, dass ich in einem komplett dunklen Raum alleine für einen längeren Zeitraum bin. Mhm. Ja, selbst organisiert ist, also ein Solo-Retreat. Und das funktioniert so, dass es ein großes Zimmer ist, wie ein Hotelzimmer, also mit Bett und Schrank und Tisch und Stuhl und kleiner Küchennische und Dusche. Für mich war das in Frankreich, in einem kleinen Bergdorf bei Lyon. Und ich sehe diesen Raum, es ist Licht an, ich gucke mir alles an, baue meine Sachen auf, pack meine Tasche aus, leg die Zahnbürste dahin, wo sie immer gut findbar ist, etc. Denn für die gesamte Zeit wird das Licht dann nicht einmal wieder angehen. Also ich kenne den Raum genau, mache dann noch eine Kerze an, dann wird der Raum komplett abgedunkelt. Also da kommt nicht ein Photon irgendwo durch irgendeinen kleinen Schlitz durch. Der ist auch so ein bisschen soundproof noch extra. Und dann wird das Licht ausgemacht, die Kerze ist noch an und irgendwann puste ich die Kerze aus und dann ist es ganz dunkel. So richtig, 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 richtig dunkel. So dunkel, als würde man zu Hause alle Rollos runtermachen, sich eine Augenmaske aufsetzen, das Bettdeck über den Kopf ziehen und die Augen zumachen. Und es wird nicht einmal irgendwo ein bisschen heller. Und dann bin ich einfach selbst organisiert dort. Mhm. Und es hat sich ein Rhythmus ergeben, sodass ich einfach 1-2 Stunden immer gesessen habe am Stück und dann auch Yoga gemacht habe, mich selbst massiert habe, einmal pro Tag. Man kann sich aussuchen, ob 1, 2 oder 3 Mal. Ich habe einmal pro Tag gegessen und einfach ja viel meditiert, viel gesessen und bin so in tiefe Stille gekommen. Das heißt, es wird natürlich auch nicht gelesen oder findet irgendeine Form von Kommunikation mit irgendjemandem, außer mit mir selbst statt. Mhm. Und es ist so, dass die Gedanken und die inneren Bilder und auch Emotionen irgendwann sehr, sehr intensiv werden. Mhm. Also es ist fast so wie Träumen, so wie in so einem Halbtraumzustand zu sein, aber natürlich wach und präsent dabei. Ja, und die ersten 5-6 Tage waren ziemlich anstrengend, auch weil die innere Stimme sagt, boah, krass, noch 10 Tage. Mhm. Was, morgen um diese Zeit habe ich noch eine Woche vor mir? Und dann so ab Tag 7 und gleichzeitig natürlich auch immer so, okay, das hast du dir gewünscht, Nico. Endlich musst du mal gar nichts machen. Mhm. Endlich kannst du einfach nur sitzen, stehen, liegen, meditieren, in Asanas gehen, also in Körperhaltung. Und dann so ab Tag 7 hat sich mein Geist begonnen zu beruhigen und dann bin ich auch in tiefere Meditationszustände gekommen und habe einen Unterschied von Tag 7 zu 8, von 8 zu 9, von 9 zu 10 und so weiter gespürt. Also so lange dauert es, bis erstmal dieser Verstand sich beruhigt und habe geguckt, was ist da noch in der Dunkelheit? Hm. Was ist da noch?
Was mich bei deinen Erzählungen besonders berührt hat oder was ich besonders spannend fand, war, dass man so ein bisschen das Gefühl für Tag und Nacht verliert, weil es ja immer dunkel ist, dass du durch eine Glocke von einem Kirchturm draußen, die so ein bisschen durchkommt vom Sound, ein bisschen Orientierung hast, also so jede Stunde weißt. Genau. Und ja, du hast erzählt, dass du nachts auch nur wenige Stunden geschlafen hast, weil der Körper das A nicht gewohnt ist und B dann auch gar nicht braucht, weil es ja gar nicht so viel Anstrengung gibt, ne?
Ja, ja. Ich habe so die ersten 2 Nächte habe ich so richtig viel geschlafen. Mhm. Ja. Mehr als 12 Stunden, glaube ich. Und dann die letzten 3, 4 Tage habe ich dann nur noch so 2 oder maximal 3 Stunden geschlafen. Also ich lag dann einfach lange nachts im Bett und habe Bodyscan gemacht oder wenn ich gemerkt habe, es hat überhaupt keinen Zweck, bin ich aufgestanden und habe auch nachts 1 Stunde gesessen und mich dann wieder hingelegt. Ja, und die Motivation, weshalb ich das mache oder weshalb andere das machen, ist, ich würde mal sagen, es gibt so 3 Grundebenen. Ich kann das einmal aus so einer psychologisch-emotionalen Motivation heraus machen, weil ich sage, es gibt bestimmte Muster oder Unbewusstheiten in mir oder alte Traumata oder bestimmte Dinge, an die ich nicht rankomme, die ich nochmal neu sehen möchte oder zum ersten Mal spüren möchte. Mhm. Ja, um die dann aufzulösen durch Reprogrammierung, durch bestimmte Meditationsmethoden, durch Vergebensmeditation, durch mitfühlende Güte-Meditation und so weiter. Das ist so eine Ebene. Eine andere Ebene ist für körperliche Gesundheit. Also 10 Tage lang wirklich einmal pro Tag nur richtig clean, organic, vegan food zu essen und dazu viel Massagen, also Selbstmassage und viel Asana-Praxis zu machen. Mhm. Also ich war natürlich super in meinem Körper und bin in eine bestimmte Yoga-Haltung reingekommen nach 10 Tagen, wo ich seit Jahren nicht mehr drin war. Ja, das ist so der zweite Aspekt. Und der dritte, und das ist natürlich meine Motivation, das ist Transzendenz, transzendentale, metaphysische, spirituelle, esoterische Gründe, wie auch immer man das nennen möchte. Also die Frage, was ist Bewusstsein? What is consciousness? Who am I? Und I ist nicht ich, die Identität, sondern was ist Sein? Was ist Consciousness? Ja, also diese Ebenen so. Und ich habe mit allen drei gespielt.
Yeah. Ich habe dich ja ein paar Tage später getroffen und du warst einfach richtig, richtig dünn. Sahst auch gesund aus dabei. Also ich habe mir keine Sorgen um dich gemacht, aber ich war echt so, wow, krass, wo ist die Hälfte von Nico geblieben? War wirklich so 2 Wochen, dadurch, dass du ganz wenig gegessen hast und wahrscheinlich auch sehr unaufgeregtes Essen, ne?
Unaufgeregt, definitiv unaufgeregt.
Und das, was du gerade beschreibst, vielleicht ohne zu tief jetzt zu gehen, aber wie viel näher bist du denn deinem Verständnis des Seins gekommen? Also hast du das Gefühl, da ein paar Schritte gemacht zu haben oder bist du total enttäuscht wieder gekommen und hast das Gefühl gehabt, das war einfach im Dunkeln sitzen?
Nee, ich hab schon ein paar sehr tiefe Einsichten gehabt, die mein Leben weiter mit tragen werden.
Ja.
Ja.
Das freut mich.
Die aber zu verrückt sind, um sie hier zu teilen.
Wer das erfahren möchte, der darf dich mal. Haben wir nicht beim letzten Mal, wollten wir was verlosen, oder? Ein Date mit dir.
Ja, genau. Gerade. Und auch ich glaube, ich sollte einfach einen OnlyFans-Account aufmachen.
Oh ja, ja.
Wo ich.
Ich merke, du kommst jetzt langsam an in der sozialen Welt.
Sehr gut. Genau, wo ich nicht nur spirituelle Einsichten, sondern eben auch pseudophysikalische Theorien teile.
Ja.
Immer mit einem Kernchen Wahrheit und Relevanz für die Person.
Ja, wir können auch so eine zweite Version des Podcasts machen, die dann bezahlt ist. Also eine Premium-Variante, wo du noch tiefere Einblicke gibst dann. Ich sehe schon wieder Businessmodelle. Nico, wenn sich die HörerInnen jetzt fragen, soll ich das machen? Soll ich nach Frankreich, du warst in Frankreich, soll ich nach Frankreich fliegen und mich für 2 Wochen in diesen Raum einsperren, wo Nico saß? Wem würdest du es empfehlen und wem würdest du es auf gar keinen Fall empfehlen?
Also ich würde es niemandem empfehlen, der oder die Angst davor hat oder wo die Intuition nicht sagt, das will ich.
Ja.
Also es erfordert schon viel Disziplin und es erfordert auch eine tiefe eigene Meditationspraxis. Natürlich kann ich auch in so ein Dark Retreat gehen und sagen, ich schlafe einfach den ganzen Tag von morgens bis abends und dann langweile ich mich aber zu Tode. Da kommen auch innere Dämonen hoch wahrscheinlich. Mhm. Das muss aber dann nicht heilsam sein. Also ich glaube, um wirklich viel rauszuholen, braucht es sehr viel Selbstdisziplin. Also es ist nicht so, als würde ich so ein 10-Tages-Retreat machen, wo ich meine Struktur habe, wo ich wahrscheinlich sogar eine Anweisung über Meditationsmethoden habe, sondern dies jetzt wirklich, ich bin komplett auf mich alleine gestellt. Ja.
Ja.
Und insofern das ist heißt, es das, was
Erfahrung,
was glaube ich, gebraucht wird. Ja, viel Erfahrung, viel eigene Praxis, also schon die Fähigkeit am Tag mehrere Stunden, was auch immer man dann macht, aber irgendwas Sinnhaftes, Vertiefendes, Strukturiertes durchzuziehen.
Ja. Du hast mir auch beschrieben, dass...
Aber man kann das ja auch erstmal 3 Tage machen übrigens. Ne? Man muss ja nicht gleich 14 Tage. Man kann sich dort aussuchen zwischen 3 und 40 Tagen, ob ich 1, 2 oder 3 Mal Essen haben will. Und auch die Methode, die ich mache an Meditation. Ich kann da wirklich als Asana-Hatha-Yoga-Yogi reingehen und sagen, ich mache ganz viel Körperarbeit. Mhm. Oder ich gehe da rein und mache über mir war wohl die letzten 3-4 Tage einer, es sind so 2 Wohnungen, ja, ich war in der unteren, vor 1,5 Jahren war ich in der oberen, war einer mit einem schamanischen Hintergrund, wurde mir danach gesagt, und der lag tatsächlich nur rum. Ich habe den überhaupt nicht gehört. Sonst hat man manchmal gehört, wenn jemand wogegen gelaufen ist oder irgendwie doch laute Schritte gemacht hat. Das klang dann so ein bisschen durch, aber den Typen habe ich gar nicht gehört. Und ja, und die Eigentümerin dort meinte, das wäre jemand aus einer schamanischen Tradition. Ja, und der lag, glaube ich, nur in diesem Liegesessel.
Wahnsinn.
24 Stunden.
Wahnsinn.
Also es kann jeder dann selbst entscheiden, was mache ich da eigentlich? Wie nutze ich die Zeit?
Okay. Ich stelle mir das gerade vor, so 3 Tage, da merke ich auch so eine Lust bei mir. Das ist mehr so eine Erfahrung einfach. Ne? Wie ist das mal, 3 Tage in der Stille im Dunkeln zu sein? Und 2 Wochen ist schon wirklich tiefgehend. Ne? Du meinst ja auch, dass du hast eben beschrieben, nach dem 7. Tag dann wirklich es angefangen hat, Spaß zu machen. Ne? Also aus deiner Perspektive. Ja. 3 Tage ist dann mehr so eine Erfahrung einfach.
Ja, und ich kenne Personen, die das 3 Tage gemacht haben und auch da gesagt haben, wow, das hat Bereiche in mir geöffnet, da bin ich sonst nicht rangekommen. Oder es war lebensprägend oder so. Ich habe ein paar gehört, die das eben 3 Tage im Rahmen von bestimmten Ausbildungen gemacht haben. Also ja, ich würde erstmal anfangen. Ist eine Neugier da? Zurück zu deiner Frage, wem ich das empfehlen würde, es zu tun oder nicht zu tun. Ist eine Neugier da? Ist eine Intuition da? Sagt mein Körper ja oder nein? Wenn es ein Nein ist, nochmal kurz einchecken, wo kommt das her? Ist das eher ein Selbstschutz oder ist das ein wirkliches, es ist nicht die richtige Zeit? Und dann, in welchem Rahmen und wie lange würde sich das vielleicht doch gut anfühlen? Mhm. Wo ist die Neugier? Ist da 1% Neugier? Spür da mal rein.
Genau, und jeder kann ja einfach mal sich ins Dunkle zu Hause setzen und mal gucken, wie sich das anfühlt.
Ja, wobei, da möchte ich sagen, es ist schon was sehr anderes, weil diese Schwärze, die dort kreiert wird, die kriegt man zu Hause einfach nicht hin. Ja. Ne, du kannst Augen zu, Augen aufmachen, es ist komplett gleich. Ja. Und auch da, ich wusste manchmal nicht, sind meine Augen offen, sind meine Augen zu, es ist kein Unterschied. Ja. Aber es gibt solche Mindfold, kannst du auch in die Shownotes packen, Augenmasken, Mindfold, von Blindfold mit Mindful vermischt. Ja, und die machen eine super tiefe Schwärze. Die setzt man also auf und dann kann man da unter die Augen auf und zu machen und es sieht fast gleich aus.
Ja, die habe ich bei dir schon mal gesehen. Da kriegt
man so ein Gefühl, was für eine Art von Schwärze das ist. Ja, genau. Ja. Die habe ich dir, glaube ich, schon mal aufgesetzt.
Ja. Gibt es bestimmt auch noch von anderen Marken, aber nehmen wir auf jeden Fall auf.
Und ich weiß nicht, ob die ein Patent haben.
Ah, okay.
Das ist so diejenige.
Ich versuche nur gerade keine Werbung zu machen, Nico. Aber ja, auf jeden Fall.
Außer für Gewürzketchup.
Eine gute Möglichkeit. Und was ich so aus meiner eigenen Praxis kenne, ist, dass je mehr Reize von außen ausgeschaltet sind, also zum Beispiel, wenn ich irgendwie Kopfhörer aufsetze mit Noise Cancelling, ne, Augen verbinde, desto mehr meine Aufmerksamkeit kann ich dann nach innen lenken. Also desto leichter fällt es mir mit meiner Aufmerksamkeit, nicht im Außen zu sein, sondern im Innen. Und deshalb kann ich das gut nachvollziehen, auch ohne es gemacht zu haben.
Ja. Es ist eben so eine Frage, was ist Innen und Außen? Ne? Da haben wir uns ja auch schon häufiger darüber unterhalten.
Ja.
Also diese Illusion von Innen und Außen brauchen wir, um unser Leben zu strukturieren. Und ich sage selber häufig, Meditation ist das Bewusste nach innen gehen. Ja. Und gleichzeitig als Beispiel, wenn wir träumen nachts, ja, gibt es wieder ein Innen und ein Außen. Mhm. Also dann gibt es ganze Landschaften und Menschen und dann gibt es aber auch im Traum einen Körper und eine emotionale Innenwelt. Ja, gibt es wieder ein Innen und ein Außen. Ja, und dann gibt es auch Träume in Träumen, da gibt es wieder ein Innen und ein Außen.
Mhm.
Und genauso ist es mit diesem Leben auch, dass es ein Innen und ein Außen gibt, aber es ist nicht wirklich ein Innen und ein Außen, sondern beides ist einfach innerhalb. In Consciousness.
Mhm.
Also
dem habe ich nichts
außen. Tricky mit dem Innen und dem Außen. Und in dem Dark Retreat vermischt sich das dann teilweise auch so, wenn die Augen offen sind und der Körper einfach verschwindet irgendwann vielleicht in einer tieferen Meditation. So, wo sind die Grenzen? Wo ist ein Innen und ein Außen? Ist das Innen vielleicht größer als das Außen? Ist nicht das Innen im Außen, sondern ist das Außen im Innen?
Wer mehr darüber erfahren möchte, kann Nikos neuen Instagram-Account checken, den er
OnlyFans,
den er aber nicht unter seinem echten Namen machen wird.
Nee.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
Den mache ich unter Daniel Rieber. Special.
Yes. Wenn ich an die letzten 3 Monate denke, wir haben ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen, was bei dir alles passiert ist. Mhm. Ich habe so kurz noch mal in unsere letzte Folge reingehört eben. Da kamen wir gerade aus der Sommerpause. Na, wir machen ja in meinem Sommer so 4 Wochen Projektfreizeit.
Ja.
Und für mich waren die letzten 3 Monate so vor allen Dingen ein Gefühl. Und ich will dem Gefühl gar keinen Namen geben, aber ich umschreibe das mal so ein bisschen. Auf der einen Seite war da eine große Lust zu arbeiten, eine große Lust am Buch zu schreiben. Und dann war da auch so ein Druck zu arbeiten, weil einfach die finanzielle Situation, also meine finanzielle Situation, aber vor allem so die wirtschaftliche Situation, mir das Gefühl gegeben hat, hey, da muss ich mich jetzt, oder müssen wir uns ganz schön anstrengen, weil das ist, glaube ich, bei kein Geheimnis und bei vielen so, Unternehmen natürlich gerade sehr sparsam sind, was Ausgaben im People and Culture Bereich angeht. Mhm. Man sich zweimal überlegt, ob man an einem Training teilnimmt oder an einem Retreat. Und das ist ja unser Brot- und Butter-Geschäft. Das heißt also, wir standen so unter der Herausforderung, wie nutzen wir jetzt die Zeit? Wie können wir jetzt Umsätze generieren? Wie können wir für alle Menschen bei uns im Kollektiv Jobs generieren? Das heißt, ich habe so eine totale Lust, aber auch einen Drang gespürt, was zu tun. Und dann gleichzeitig, habe ich ja eben schon in der Intro erzählt, habe ich seit Mitte August diese doppelseitige Tennisarm, wobei es eigentlich eine Tenniselle und eine Golferelle ist, wenn man das ganz korrekt sagt, ohne dass ich je Tennis oder Golf gespielt habe. Und mittlerweile geht's ganz gut, aber ich konnte die erste Zeit nicht mehr als 1 Stunde oder 2 Stunden am Tag arbeiten. Und so diese Spannung, das ist das Gefühl, was die letzten 3 Monate sehr dominiert hat. Also dieses Gefühl von, ich will und ich muss auf der einen Seite und ich kann nicht auf der anderen Seite. Und das hat ganz, ganz viele Phasen gehabt bei mir. So eine Phase von Frustration, eine Phase von jetzt erst recht, eine Phase von, hey, eigentlich kann ich mich total entspannen. Ich kann halt nicht länger arbeiten als 1 Stunde am Tag. Eine Phase von, was ist das Positive daran? Ne? Auch ganz viele positive Aspekte darin gesehen und so ein bisschen Surrender. Ne? Ich kann es gerade nicht ändern. Gehe ich lieber in die Akzeptanz. Und das ist sehr, sehr präsent bei mir noch, diese 3 Monate. Und ist, glaube ich, was, wo ich viel gelernt habe, viel über mich gelernt habe, auch über innere Anteile. Und wo ich ganz froh bin, dass die Phase jetzt so nach und nach endet gerade.
Ja. Was ist der Kern von Frustration? Also wie wir vorhin gesagt haben zu Beginn, was ist der Kern von Motivation oder so einer Energiemobilisierung? Mhm. Was ist der Kern von Frustration? Wo kommt die her?
Für mich ist Frustration, ich will, aber ich kann nicht. Also, dass die Ressourcen fehlen. Dass es einfach nicht möglich ist und ich keinen Einfluss drauf habe. Und ich bin jemand, der dem Selbstwirksamkeit sehr wichtig ist. Und ich suche mir in meinem Leben immer so die Bereiche, wo ich wirklich auch einen Effekt habe, wo ich selbstwirksam sein kann. Und dann mitzubekommen, dass ich nicht so kann, wie ich will, das hat bei mir zu Frustration geführt.
Ja.
Würdest du das für dein Leben ähnlich sehen?
Also ich bin gerade noch so bei der Frustration. Ich glaube, das ist eine super wichtige Geisteshaltung. Ich weiß nicht, ob es als Emotion irgendwo durchgeht, keine Ahnung, oder Gefühl, weil die uns einfach zeigt, was ist uns wichtig,
ja,
wo funktioniert gerade was nicht, was mir wichtig ist, wo bin ich vielleicht enttäuscht von anderen. Ja, also insofern ist das auch so ein, ja, einfach so eine Waageschale oder so ein Filter, der mir anzeigt, wenn was nicht in Ordnung ist. Das heißt, ich, ja, irgendwas, und dann die Frage, kann ich irgendwas daran ändern? Kann ich irgendwas tun? Ist das innerhalb von meinem Wirksamkeitsbereich oder nicht?
Ja.
Und ja, diese Frage, was ist der Kern, wo du gesagt hast, so, ich will irgendwas, aber kann nicht.
Ja.
Weil die Ressourcen fehlen oder irgendwas los ist. Ja. Ist eben auch eine Theorie, was ich will. Woher weiß ich, was ich will?
Mhm.
Also Frustration entsteht, wenn ich glaube zu wissen, was ich will, wenn ich glaube zu wissen, was mir gut tut, wenn ich glaube zu wissen, was dem Projekt, dem Team, der Welt gut tut. Mhm. Und häufig liege ich wahrscheinlich auch ganz gut damit. Aber wo kommt die Idee her, zu wissen, was wirklich gut ist und richtig ist? Das kann sich ja nur aus der Vergangenheit speisen. Ja. Das kann sich ja nur aus der Vergangenheit speisen. Woher weiß ich also, was richtig ist im Jetzt beziehungsweise für die Zukunft? Tricky one. Ja.
Da gönnen wir uns einen Moment der Stille. ich versuche ja so ein bisschen tiefer zu kommen gerade bei der Frage, was mich eigentlich antreibt. Und ich habe in den letzten Jahren viele Coachings gemacht, auch Retreats gemacht. Und was für mich so eine krasse Reflexionsraum für mich gerade ist, ist, dass ich seit ein paar Monaten Therapie mache. Das war als Coaching angefangen, aber ist eigentlich eine Therapie, also kann man es auch so nennen. Und wir da erfahrungs- und emotionsbasiert arbeiten und ganz, ganz viel, also wenig im Reden sind und sehr viel im Fühlen und im Wahrnehmen. Und in der letzten Woche habe ich auch mit dem Team geteilt, da warst du auch dabei, war so 3 Tage hintereinander, wo ich so ganz intensiv eine Erkenntnis für mich hatte oder was ich vorher schon wusste, nochmal wirklich so wahrgenommen habe, gespürt habe. Am einen Tag habe ich an einem Seminar teilgenommen, wo es um Erziehung ging, wo es darum ging, wie Traumata und so Kindheitserlebnisse dein Leben als Erwachsener formen. Am nächsten Tag habe ich in der Therapie eine sehr intensive Übung gemacht, wo ich richtig tief in meine Kindheit gegangen bin. Und dann war ich bei Freunden, die einfach ein ganz, ganz tolles Kind haben und sich vor allen Dingen ganz, ganz toll um dieses Kind kümmern und sich auch ganz intensiv damit beschäftigt haben, wie es Kindern geht und welchen Effekt auf Kinder hat. Und um mal so eine Info von ganz, ganz vielen rauszugeben, innerhalb der ersten 5 Jahre sind Kinder nicht in der Lage, Emotionen vorzutäuschen. Und wenn man Kindern aber innerhalb der ersten 5 Jahre sagt, tu nicht so, als wärst du traurig oder du machst es wieder dramatisch oder du übertreibst immer oder so, dann spricht man den Kindern ihre Gefühle ab. Man nimmt sie in ihren Gefühlen nicht wahr. Mhm. Und was das für einen Effekt darauf hat, wie man in seinem Leben als Erwachsener, welche Verbindung man zu Emotionen hat und zu sich selbst hat. Und das waren so 3 Tage hintereinander, wo sich bei mir einfach so ganz viele Dinge geöffnet haben, wo ich einfach wusste, so krass, okay, so heftig ist das. Also natürlich ist das was als Coach ja auch zu meiner täglichen Arbeit gehört und wo ich auch viele Bücher drüber gelesen habe. Aber das war nochmal so ein Moment, wo ich es einfach erfahren habe, gespürt habe am eigenen Leib und gesehen habe mit einem kleinen Kind im Raum und wie toll die Eltern mit dem Kind umgehen, wie schön das ist, dass man heute so viel darüber weiß und dass die Pädagogik sich auch verändert hat.
Ja, und das ganze Verständnis von Traumata, wie das auch jetzt so in den Mainstream rüberschwappt, durch Populärliteratur, durch Artikel, durch Conversations, durch Filme, Dokus. Das war vor, glaube ich, einer Generation noch ganz anders. Wenn man davon Trauma gesprochen hat, dann dachte man sofort,
Kriegstrauma.
Das ist so ein Tabu. Ja, irgendwie so ein, ja, keine Ahnung, irgendwas Riesengroßes. Ja. Wo eine Person überhaupt nicht mehr klarkommt im Leben, aber zu verstehen, dass wir auf eine gewisse Weise alle traumatisiert sind. Ne? Das muss nicht immer so ein Entwicklungstraumata sein, wo eine primäre Bezugsperson in der Kindheit mir meine Emotionen untersagt hat, wie du es gerade beschrieben hast oder so. Ja? Oder wo ich permanent einer Bedrohung ausgesetzt war. Das können eben auch Schocktraumata sein, aus Kindheit oder auch aus letztem Jahr. Mhm. Aber wir haben alle sehr tiefe Prägungen natürlich erfahren in der Kindheit, ja. Und das ist, glaube ich, immer mehr so im Bewusstsein von der Allgemeinheit, so wie wir uns darüber austauschen, dass wir jetzt einfach in so einem Podcast mal darüber sprechen.
Und wo wir gerade darüber sprechen, bekomme ich Lust, eine Podcast-Folge darüber zu machen. Und zwar mit Charlotte, mit der habe ich eine ganz großartige Folge gemacht zum Thema Emotionen, die ich jedem und jeder empfehlen kann. Müsste die Folge 51 sein? Schreibe ich in die Shownotes?
Ich glaube, es ist die 51.
Ja.
Ich glaube es auch.
Und Charlotte, wenn du das hier hörst, hier ist die Einladung. Lass uns doch nochmal eine Folge machen zum Thema Traumata. Was Traumata sind, wie man damit umgeht. Und was ich besonders spannend finde, ist auch Traumasensibilität. Also wie kann ich sensibel mit dem Traumata von anderen umgehen? Ja, auf jeden Fall super spannendes Thema. Und das merke ich wirklich, das hat mich die letzte Woche richtig bewegt. Mhm. Und da ist auch bei mir ganz, ganz viel passiert. Und man muss, glaube ich, keine schlechte, in Anführungsstrichen, Kindheit gehabt haben oder keine schlechten Eltern gehabt haben. Ich glaube, dass unsere Eltern sehr wahrscheinlich alle mit einer guten Intention ihr Bestes damals versucht haben, aber vieles einfach nicht besser wussten. Ne? Und heute weiß man so viel mehr und so vieles, was wir auch heute noch nicht wissen. Aber es ist so schön, dass sich die Welt weitergedreht hat und dass man heute noch mehr darauf eingehen kann, auf die Besonderheiten des Menschseins und des Heranwachsens.
Ja. Und dadurch, dass wir jetzt so Methoden haben, darüber sprechen, gibt es die Möglichkeit, vielleicht zum ersten Mal auf so einer kollektiven Ebene Traumata so aufzulösen. Also bestimmte Dinge, die wir über einzelne Familienstränge, aber eben auch gesellschaftlich weitergegeben haben, also kollektive Traumata, Muster, allein was vom Holocaust, also vom Zweiten Weltkrieg hier noch in unserer Psyche steckt. Mhm. Da gibt es ja auch spannende Forschung zu, auch so erst in den letzten 15 Jahren oder so, wie Traumata weitergegeben werden, auch auf einer biochemischen Ebene. Mhm. Also dass in der DNA-Aktivierung bestimmte Dinge aktiviert werden in diesem Prozess. Wenn die Eltern zum Beispiel permanenten Stress erlebt haben durch Kriegssituationen, dass dann zum Beispiel auch die Kinder viel sensibler dafür sind, für Stress- oder Angstzustände, unabhängig davon, wie sie denn wirklich, in welchem Umfeld sie denn wirklich aufgewachsen sind. Also biologische Vererbung von Traumata sozusagen. Also hätte man sowas jemandem vor 50 Jahren erzählt, einem Biologen, oder einem Entwicklungspsychologen, ja, das ist sozusagen so eine Vermischung von wie heißt das nochmal? Abi, ich hab's vergessen. Gibt, dann hätten die gesagt, so ein Schwachsinn kann nicht sein.
Ja.
Kann nicht sein. Ja.
Darfst du nachreichen. Ja, spannendes Thema. Und was mir nochmal bewusst geworden ist, ist, dass jede so seine eigene Medizin hat. Also wenn ich jetzt höre, dass du 2 Wochen in einem dunklen Raum saßt, ne, dann merke ich bei mir, das ist gerade nicht mein Weg. Ne, es kann sein, dass mir das gut tun würde. Ja, vielleicht ist es gut, einfach da auch mal aus seiner Komfortzone rauszugehen, aber da zieht mich gerade nichts hin. Ne, aber jetzt in diese Therapieerfahrung, die ich mache, da zieht mich gerade ganz viel hin. Da habe ich total Lust, weiter reinzugehen. Mm. Und da merke ich gerade, das ist genau die Medizin, die mir gerade gut tut, die ich gerade brauche. Und ich glaube, das ist wichtig, so bei allen Sachen, über die wir sprechen oder bei allen Sachen, die angeboten werden und die es da draußen gibt, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, was für ein Typ bin ich, was passt zu mir und wo zieht es mich gerade hin.
Ja. Und aus so einer Metaperspektive, also um jetzt Mindfulness auch reinzubringen, Achtsamkeit, ist erstmal, welches Verhältnis habe ich zum Mut und was habe ich einen Willen, daran zu arbeiten? Das erfordert Mut. Und dann vor allem die Angst, nämlich da wieder reinzugehen. Also um Dinge aufzulösen, gehe ich in der Regel ja nochmal rein. Also so ganz klassisch psychoanalytisch auch. Also wenn ich mir Dinge ins Bewusstsein hole oder wenn ich sie nochmal fühle oder nochmal im Körper erlebe, dadurch sind sie dann greifbar, kann ich sie ins jetzige Bewusstsein holen und umprogrammieren, auflösen, loslassen. Mhm. Ja, das heißt, diese Angst, Dinge nicht zu tun, dann gutes Verständnis zu bekommen, ist das eine Angst, die mich schützt, das ist wirklich gerade nicht richtig, oder ist es einfach eine Angst, die sagt, ich will das nicht nochmal spüren. Mhm. Das ist mir zu intensiv, ja. Da bin ich nicht bereit für gerade. Habe ich gerade nicht die Ressourcen oder wie auch immer. Da diese Unterscheidung zu haben, ja, was für eine Art von Angst ist das? Was ist der Kern der Angst sozusagen? Kommt der aus der Verletzung, die Angst?
Mhm.
Ja, oder kommt die Angst aus einer Klarheit und aus einer Weisheit und einer Verbundenheit und einem Vertrauen sogar? Ja, das ist dann so Selbstkenntnis und deshalb glaube ich eben so Meditation, Mindfulness und so wichtig, weil wir uns wieder aus so reaktiven, vor allem emotional reaktiven Mustern rauskommen und mehr Klarheit haben, Weisheit generieren können.
Ja.
Mut kultivieren.
Ja.
Bla bla bla.
Ich habe eine schöne Geschichte mitgebracht, Nico.
Bitte.
Die richtig gut dazu passt gerade. Also so Thema Medizin, Thema Achtsamkeit, Thema, was ist das Richtige für mich gerade? Und zwar habe ich diese Woche einen Workshop gegeben mit einer Kollegin von uns beiden aus unserem Kollektiv. Und für mich war das eine ganz großartige Erfahrung, weil nämlich das war mit einer anderen Zielgruppe gearbeitet haben, mit der ich bisher noch nicht die Möglichkeit hatte zu arbeiten. Und zwar waren wir in einer Fabrik. Und das war total abgefahren. Das war, wir saßen in so einem kleinen Konferenzraum, so mit Blick über die gesamte Fabrik. Und die Menschen, die mit denen wir gearbeitet haben, die dort in dem Workshop waren, hatten tatsächlich einen Blaumann an, ne, sind so gerade aus dem Maschinenraum gekommen, ihrer täglichen Arbeit. Und es ging nicht um Achtsamkeit, sondern es ging um Kultur und Miteinander. Mhm. Und wir hatten uns aber vorher vorgenommen, wir würden gerne gucken, inwieweit funktioniert Achtsamkeit für sie. Weil wir wissen, für uns ist Achtsamkeit ein großartiges Tool, ist eine Medizin, ist etwas, was uns sehr hilft. Ist es was, was für die auch funktioniert? Und dann habe ich mir vorher vorgenommen, ich werde nicht das Wort Achtsamkeit nutzen, sondern ich werde sagen, wir machen eine kleine Konzentrations- und Reflexionsübung. Ja. Mhm. Und habe wirklich, ich glaube, ich habe das auch ganz gut gemacht, sie ganz vorsichtig rangeführt. Und erstmal die gute Nachricht war, sie haben alle mitgemacht. Also ich habe am Anfang gefragt, wer von euch hat Lust, das mal auszuprobieren? Und dann haben tatsächlich alle die Hand gehoben.
Nice.
Und dann haben wir eine kleine Übung gemacht, einfach die Augen schließen, einmal so die Geräusche um uns herum wahrnehmen, auch so in der Ferne aus der Halle und so im Raum und dann den eigenen Atem hören. Und dann einfach nochmal, was in dem Workshop aufgekommen ist, ob es was gab, wo noch eine Spannung ist, ob es was gab, was besonders resoniert hat. Und dann haben wir die beendet und dann haben wir so eine kleine Runde gemacht, wie verlassen sie den Workshop. Und wow, da habe ich so richtig Widerstände gespürt und gehört. Sofort der Erste hat gesagt, hier, sowas ist nichts für uns. Hat auch in der Mehrzahl gesprochen und meint, er kann mit Hypnose, sagte er, mit Hypnose und so nichts anfangen. Und da hat er ganz deutlich Zeichen gegeben, nein, ist nicht das Tool, was für sie gerade richtig ist. Und dann hat es die ganze Runde, es waren 6 Leute in der Runde, tatsächlich auch alle genau nochmal bestätigt. Also ja, ich schließe mich meinem Vorredner an, war so der Tenor. Ja. Und für mich war es eine total schöne Erfahrung. Also ich war in keinster Weise irgendwie enttäuscht oder traurig oder zurückgewiesen, sondern ich habe gedacht, wir probieren das mal und vielleicht funktioniert es und vielleicht aber auch nicht, aber wir haben auf jeden Fall was gelernt. Und ich hab ganz, ganz viel gelernt in dem Moment und es ist noch sehr präsent, das war erst vor ein paar Tagen.
Ich kann das so gut nachvollziehen, wenn Menschen sagen, das ist nichts für mich. Und gerade in so einer Runde, das zum ersten Mal auszuprobieren, im Arbeitskontext, weil ich mache mich in dem Moment ja so verletzlich. Ja, Menschen spüren sich zum ersten Mal vielleicht an dem Tag, wenn es erstmal still ist, erstmal in Stille mit Kollegen zusammen, spüren sich und dann kommt so viel hoch an Unsicherheit. Das ist einfach Unsicherheit, Vulnerability, Verletzlichkeit. Und natürlich fühlt sich das nicht gut an unbedingt.
Ja.
Und das ist eben diese Verwechslung oder Vermischung, Verwirrung, dass sich Achtsamkeit oder Meditation gut anfühlt. Ja? Und deshalb kann ich gut verstehen, wenn Leute sagen, das ist nichts für mich, weil es hat sich in dem Moment nicht gut angefühlt.
Ja.
So. Ja.
Und ich erinnere mich auch noch sehr gut an den Moment, als ich gesagt habe, das ist nichts für mich. Das ist nämlich auch gerade mal 10, 11 Jahre her und auch noch sehr präsent. Habe ich auch ein Kapitel in meinem Buch tatsächlich drüber geschrieben, darüber, wie ich zum ersten Mal meditiert habe und wie unglaublich frustriert ich war und wie mich das genervt hat und wie viel, dass ich ein paar Jahre gebraucht habe, bis ich dann meine zweite Erfahrung gemacht habe. Genau, aber das ist sowas, was wir uns immer wieder bewusst machen dürfen bei allem, dass Dinge, die für uns gerade funktionieren und die für uns gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, das muss nicht für alle so sein. Und da auch so sich in so einer Demut zu üben. Also ich kann dir wie bei einem Buffet ganz viele Sachen anbieten und du probierst alles mal, aber im Endeffekt musst du entscheiden, was ist das, was mir gerade schmeckt, worauf ich gerade Hunger habe. Und ich kann dir nicht einen Teller belegen und dir ein fettes Schweinesteak hinlegen, wenn du Vegetarier bist.
Ja. Und manche Dinge schmecken beim ersten Mal schon, die neu sind. Mhm. Und manche braucht es aber auch 3-4 Mal,
richtig,
um sich an den Geschmack zu gewöhnen.
Ja.
Ja, also beim Beispiel Essen kenne ich das auch, wo ich irgendwas probiert habe und dann Finger von. Und dann habe ich das nochmal und sage ich, ja, hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Mhm. So schlimm ist es ja doch nicht. Oder ey, das stinkt ja doch nicht so. Ja, irgendwie riecht das ja doch ganz angenehm.
Ja, voll.
Ja, und sich auch so ranzutasten. Insofern, ja.
Ich habe letzte Woche zum ersten Mal in meinem Leben nicht Rosenkohl gegessen, aber mir hat es zum ersten Mal
gerochen.
Geschmeckt. Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen, dass ich Rosenkohl einfach so hasse, dass ich das als Kind immer probieren musste. Und dass ich das dann irgendwann als Erwachsener auch mal probiert habe und immer noch eklig fand. Und sie hat gesagt, komm, ich probiere das mal. Ich habe da ein gutes Rezept. Und es hat richtig gut geschmeckt.
Also, du hast es gegessen?
Ich habe es gegessen, sogar einige davon. Und ja, deshalb, das dockt ganz gut an dem, was du gerade meintest. Wobei es hier auch tatsächlich so ist, das habe ich auch vor ein paar Jahren gelernt, dass Kinder Bitterkeit sehr, sehr, sehr intensiv schmecken, weil es sie auch schützen soll vor giftigen Sachen.
Yes, genau.
Und das heißt, das ist auch so ein Ding, ne? Eltern denken, schmeckt doch gut, warum will das Kind das nicht? Aber Kinder haben ja einen ganz anderen Geschmack als Erwachsene. So, das ist crazy. Ja, aber mittlerweile sind meine Geschmacksrezeptoren auch so abgestumpft, dass ich die Bitterkeit nicht mehr schmecke. Wahrscheinlich zu viele Gin Tonic gehabt.
Ich weiß nicht, also Bitterstoffe sind ja teilweise auch gesund, so in
bestimmten
Dosen. Voll. Ne? Für uns, aber eben nicht als Kinder. Ja. Ich hatte das, was du davor über Rosenkohl gesagt hast, auch schon mal gelesen oder von meiner Mutter gehört irgendwann, dass das für Kinder eben auch wirklich nicht unbedingt hilfreich ist, das zu essen.
Ja,
oder nicht gesund und die wissen das schon.
Ja.
Ich meine, die wissen, ganz so einfach ist es ja auch nicht, weil wenn man nur Schokolade hinlegt, ja, also nur intuitiv darauf zu achten oder zu vertrauen, was die Kinder essen wollen, funktioniert dann auch nicht. Nur Reis mit Ketchup.
Oh ja.
Ja.
Geil, wo wir über Essen sprechen. Wir beide waren ja Dienstag, Anfang der Woche zusammen in einem Späti, wo es so eine Riesenwand mit Haribo und allen anderen Sorten gab und wo so ganz viele Sorten waren, die wir noch nie gesehen haben.
Und das war der Kracher.
Ich habe es tatsächlich gestern bei Instagram gepostet als Story. einfach dieses Bild. Ich habe das auch Steffi gezeigt. Wir sind die ganzen Sorten durchgegangen und haben gesagt, wie krass ist das denn? Und ich sehe uns jetzt schon immer abends da noch einen Spaziergang hinmachen.
Wir kaufen dann aber keine.
Ja, und
dann, oder wir probieren die alle durch und dann wissen wir sind noch mindestens 3 Jahre zusammen.
Dann haben wir keine Zähne mehr. Und das Witzige war, weshalb ich gerade darauf komme, als ich das Foto gemacht habe da beim Späti, da hat uns dann der Späti-Besitzer ein Foto gezeigt auf seinem Handy und der hatte einen kleinen Jungen fotografiert, der davor saß, so mit offenem Mund und großen Augen. Das war einfach ein großartiges Bild. Muss ich auch so an meine Kindheit denken. So dieser Klassiker. Hier hast du eine Mark, kauf dir mal eine Tüte Gemischtes, Tüte Buntes. Und jetzt können wir mit 100 Euro reingehen und sagen, komm, gib mir alles.
Gib mir alles.
Das innere Kind glücklich machen.
Kleine Anekdote aus der Kindheit, so bunten Tüte, die, glaube ich, schon fast ausgestorben ist heutzutage. Neujahr hat aus guter Tradition mein Vater uns Kindern, also meiner Schwester und mir, oder meinen Schwestern und mir, Geld in die Tasche gepackt.
Mhm.
Nur für den Neujahreswechsel. Mhm. Ein Schein. So sprichwörtlich, so dann habe ich das ganze Jahr Geld in der Tasche. Ne? Alter schamanischer Haushaltstipp. Und ich hatte eine Jacke an, da war ein Loch drin. Also hatte ich ich glaube, es war ein 5-Mark-Schein, ja. Und ich war klar, ich war Anfang Grundschule irgendwann. Und ich war ein Loch in der Tasche. Auf jeden Fall war das Geld weg. Geld war nicht mehr in der Tasche, in der Jackentasche. Und dann irgendwie paar Monate später war ich bei meinem Opa und da hat er mir 50 Pfennig gegeben. Ich durfte zum Kiosk gehen oder vielleicht sogar auch eine Mark, zum Kiosk gehen und durfte mir eine bunte Tüte holen. Und auf dem Weg zum Kiosk fummeln meine kleinen, feinen Finger in dieser Jackentasche herum und entdecken dieses Loch im Innenfutter und finden diesen Geldschein. Und dann bin ich zum Kiosk und habe mir tatsächlich für das gesamte Geld bunte Tüten geholt. Und ich weiß nicht, ich konnte die gar nicht tragen. Es waren 3 oder 4 von diesen weißen Papiertüten voll bis oben hin.
Nice.
Und ich bin zu meinem Opa zurückgegangen und er meinte nur, ist ja unglaublich, was man heutzutage kriegt für 50 Pfennig.
Wow.
Ja.
Geile Story. Und, was ist dein Lieblingssüßigkeit in diesen bunten Tüten?
Ich bin ja so ein Lakritz-Typ.
Ah ja.
Ich mag die Mischung so aus so Lakritze und dann manchmal so Schaumgummi. Also diese nicht so Gelee durchsichtig, sondern diese so undurchsichtigen. Da gab es früher so Spiegeleier oder so Dracula-Zähne und diese Sachen. Oder, fangen gar nicht erst an, so saure Sachen, so saure Schläuche oder so.
Ich wollte
so
eine Sache hören, Nico. Eine Sache.
Ja, Lakritze.
Okay.
Lakritze, was ist deins?
Pfirsiche.
Okay,
das kam mir gerade spontan.
Jo, ein paar Jahre später, wo das erste Geld dann da war, es war in der 7. Klasse, mein Freund Philipp, Grüße, hallo Philipp, falls du das mal hörst. Wir sind zu Aldi, haben uns Pfirsiche in der Tüte geholt. Mhm. Da sind dann, keine Ahnung, 300 Gramm drin oder so. Und haben die in die Mikrowelle gepackt.
Ach.
Und das wird so geschmacksintensiv, dass es muss irgendwie nur, wenn ich mich richtig erinnere, ein paar Sekunden rein und dann fängt das an so zu fließen.
Wow.
Ja, nur so angeschmolzene Pfirsiche. Und dann, das ist so pervers geil. Ja.
Ja, also, so hat der Podcast gerade eine Wendung genommen, die ich vorher nicht antizipiert habe.
Ist mal wieder eine.
Geschmolzene Süßigkeiten in der Mikrowelle.
Das ist hier der zweite kostenfreie Physik-Haushaltstipp von Nico gewesen. Also Pfirsiche 5 Sekunden in der Mikrowelle. Also Pfirsiche, ne, heißt die aus der Plastiktüte, die zu 70% aus Zucker bestehen.
Ja.
Wir sprechen hier nicht von organisch gewachsenen.
Absolut.
Ja.
Wir kommen so langsam in Richtung Ende. Und für mich, mir hat gerade nochmal so dieses Thema Motivation und Frustration kam gerade nochmal auf. Ich würde von dir gerne eine Sache hören, die dich frustriert. Und ich weiß, dass du ein sehr frustrationsresistenter Mensch bist, so habe ich dich zumindest kennengelernt. Eine Sache, vielleicht sogar aus so deinem aktuellen Leben oder den letzten Wochen, wo du das Gefühl hast, boah, irgendwie frustriert mich das.
Yeah, danke für die Challenge. Mich frustriert es, wenn Dinge nicht so laufen, wie ich die will. Also nicht, dass ich ein Kontrollfreak wäre, weil ich ziehe mich dann häufig zurück, wenn Dinge einfach anders gemacht werden. Aber in meiner jetzigen Beziehung zum Beispiel, also wir leben zusammen, da kann ich auch nicht einfach sagen, so, ich bin dann mal weg, wenn du was anders machst. Oder warum bist du noch da? Ja. Also hier im Umgang in der Wohnung, ein anderer Umgang mit Ressourcen, anderer Umgang mit Energieressourcen beispielsweise.
Oh ja, da haben wir beide ja auch schon öfter ein Thema gehabt mit.
Genau, also da merke ich, das frustriert mich, wenn ich Conversations hatte mit Menschen, wenn ich denke, die sind sehr ethisch und dann nicht verstehe, warum machen die es nicht anders, weil es nicht mehr Arbeit ist, sondern es ist Gewohnheit oder es ist eine Faulheit oder es ist ein Lack of Presence in dem Moment, dann gibt es da so Momente, die frustrieren mich. Und das ist natürlich aus eben einer Überheblichkeit heraus oder aus dieser Idee, wie wir am Anfang gesagt haben, woher weiß ich, was wirklich gut ist? Mhm. Woher weiß ich, was wirklich gut ist für mich, für andere, für die Welt? Ja, also ich lebe in Theorien, die eigentlich nur so selbstbestätigend sind und, ne, und immer so um meine eigenen Schatten rumwinden, meine eigenen unbewussten Strukturen.
Mir hat es gerade richtig gut getan, zu hören von dir, dass du auch frustriert sein kannst. Das finde ich gut. Und wo ist gerade deine Motivation? Du hast schon gesagt, am Montag bei unserem ersten Call hast du das Gefühl gehabt, ich habe richtig Bock gerade auf den Job und auf die gemeinsamen Projekte.
Ja, das ist so. Ich bin noch 3 Wochen hier und dann bin ich 2 Monate am Reisen, also einen Monat Australien, wo ich ja 6 Jahre gelebt habe insgesamt, aber seit 8 Jahren nicht mehr dort war. Das ist so unsere 4-wöchige projektfreie Zeit über Winter, Weihnachten und Neujahr. Und dann ab Anfang Mitte Januar bis Mitte Februar für 4 Wochen werde ich in Indonesien sein und probieren, wie gut funktioniert Offsite, Offshore Working. Und bis dahin, bis ich in 3 Wochen abreise, bin ich super motiviert gerade, an Excel-Sheets zu bauen und Zoom-Calls zu machen und Content zu erarbeiten und habe auch echt genug um die Ohren. Ja, da ist gerade meine Motivation.
Gerade hast du vor allem eine Decke um die Ohren. Sehr schön. Und ich habe gerade den Wunsch verspürt, mit dir eine Podcast Australien Edition zu machen, vielleicht so zwischen den Jahren, und eine Podcast Bali Edition. Wie ist es, das digitale Nomadentum?
Cool, sehr gern, sehr gern, sehr gern. Daniel, was, dann möchte ich die beiden Fragen nochmal zurückspiegeln an dich, auch wenn du schon ein bisschen über Frustration und Motivation gesprochen hast. Was sind denn 2 ganz kleine, ganz konkrete Dinge? Einmal, was dich gerade frustriert und wo ein Funken Motivation versprüht wird.
Ich gehe mal einfach mit dem ersten Gedanken, der gerade kommt. Ich merke gerade viel Frustration, was so die Welt angeht. Also jetzt gerade ist ja die WM gestartet in Katar und die Situation um unser Klima ist ja auch nicht gerade in der richtigen Richtung. Und was mich da sehr frustriert ist, dass wenn man auf der einen Seite weiß, wenn die Wissenschaft so eindeutig ist, ne, man weiß, was passiert und was es braucht, und dann aber nichts passiert, da möchte ich eine große Frustration. Und wo ich gerade Begeisterung spüre, ich habe eben noch einen Call gehabt mit Millie, liebe Grüße, die unsere als studentische Hilfskraft uns unterstützt, auch gerade jetzt bei der Buchveröffentlichung. Und das macht total Spaß, mit ihr gerade zu arbeiten. Und jetzt gerade kommt das Buch in so eine neue Phase, nämlich in die Phase, Vermarktung klingt ein bisschen groß, das Wort, aber dass es nicht nur um die Erstellung des Buchs selber geht, sondern auch darum, wie kommt das Buch in die Welt. Und da habe ich zum Beispiel in den letzten Wochen mit einem guten Freund von mir, mit dem ich damals auch Hip-Hop-Videos gedreht habe in meiner dunklen Vergangenheit, Patrick, auch liebe Grüße, einen kleinen Trailer gebaut für mein Buch, den wir gedreht haben hier am Potsdamer Platz. Und jetzt so zu sehen, dass das gerade alles so live geht und nach real wird und dass es ein Cover gibt und dass es ein Release-Date gibt und dass man das Buch schon vorbestellen kann und so. Das ist so,
so geil.
Ist richtig gut, ja. Und es sind schon 1,5 Jahre, die ich daran schreibe. Und ich merke auch so eine Müdigkeit, davon zu erzählen, dass ich daran schreibe. Weil irgendwann ist es dann schön, wenn es auch fertig ist. Aber ich habe total Lust. Ich habe Lust auf eine Lesetour. Ich habe Lust auf eine Webseite, auf die man kommen kann, um all die Informationen zu finden. Und das sind Sachen, die wir jetzt über die nächsten 2 Monate machen. Und da habe ich total Bock drauf, da zieht es mich gerade richtig hin.
Geil.
Und nächste Woche habe ich Fokuswoche für mein Buch. Fokuswoche, ich nenne es nicht mehr Urlaub, weil das ist irgendwie passt das nicht, weil dann ist da auch so eine andere Erwartung bei mir. Also eine Woche, wo ich keine Termine habe, vor allem keine Revolve-Termine mit dir. Und einfach jeden Tag mich ins Café setzen kann, ein Buch schreiben kann.
Sweet.
Ja, da habe ich richtig Bock drauf gerade. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit mit dieser gemischten Tüte an Themen und Gedanken. In der kommenden Folge spreche ich mit meinem Qigong-Lehrer Konstantin Reck über bewegte Meditation und fernöstliche Weisheiten. Also nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und wieder einzuschalten. Alle Links zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Falls du mehr über mein Buch erfahren magst, schau am besten auf www.danielrieber.de vorbei. Ohne Leerzeichen oder Bindestrich. Ich wünsche dir eine gute Zeit, alles Liebe und bleib achtsam.